wie sich die Sinne entwickeln. Wenn man Kindern ein Bild zeigt, sehen sie fast nichts darin, bevor man sie nicht daran gewöhnt hat, zu beobachten und die Beobachtung im Gedächtnis zu behalten. Man unternimmt folgenden Versuch. Ein Bild wird in der Klasse aufgehängt und man bittet die Klasse, sich das Bild einzuprägen. Eine Stunde später wird es abgenommen. Und 14 Tage später lässt man die Kinder das Bild aus dem Gedächtnis beschreiben. Nun ist es interessant, darauf zu achten, wie die Kinder versuchen, das vergessene Bild durch reine Produkte ihrer Fantasie zu ersetzen. Aber viele erklären auch offen, ich kann mich nicht im Geringsten an das Bild erinnern. Ein anderes Bild wird aufgehängt. Man geht es mit den Kindern langsam und sorgfältig durch. Man prägt das Bild in das Gehirn der Kinder ein, macht sie auf Farbe, Form, Größe, Inhalt und Details aufmerksam. Die Kinder suchen selbst eifrig nach neuen Details. Das Bild wird entfernt und einen Monat später lässt man die Klasse alles über das Bild aufschreiben. Jetzt erinnert sich jeder mit Genauigkeit daran, beinahe wie bei einer Schularbeit. Man gibt ihnen Bleistift und Papier. Sie erhalten 10 Minuten, um das Bild aus dem Gedächtnis zu zeichnen. Das Resultat ist verblüffend. Der Fremde, der eine Sammlung solcher Zeichnungen sieht, würde geradezu die Möglichkeit leugnen, dass die Kinder das Bild nur einmal gesehen haben sollen und das schon vor einem Monat. Natürlich sind diese Zeichnungen charakteristisch für das jeweilige Kind. Bei einem Jungen mit Ordnungssinn sind die Größenverhältnisse mathematisch genau. Bei einem kleinen, fantasiebegabten Mädchen ist die Stimmung mit intensiver Kunstfertigkeit wiedergegeben. Das eine Kind findet die richtigen Farben, das andere klammert sich peinlich genau an Details. Manche Kinder geben mehr wieder, als sie gesehen haben, und sie wissen es auch. Sie sind der Meinung, das Erinnerungsbild ausschmücken zu dürfen. Und sie zeichnen eine mollige Katze, sie schmücken eine Landschaft mit Trauerweiden. Sie setzen eine flotte Turmspitze auf eine Kirche, die keine hat. Das nächste Mal, wenn ein Bild aufgehängt wird, sollen die Kinder es ohne Hilfe betrachten. Jetzt zeigt sich, dass sich bereits einige Kinder die Fähigkeit angeeignet haben, das Bild im Gedächtnis zu speichern, während andere noch zu faul oder träge sind, um sich zu sammeln. Aber durch mehrere Versuche glückt es am Ende doch, allen Kindern die Fertigkeit beizubringen, Bilder im Gedächtnis zu speichern. Bisweilen lässt man sie ein Bild ein ganzes Jahr nach dem Aufhängen zeichnen. Und hier ist es nicht jedem Kind gegeben, eine hochwertige Beschreibung oder Zeichnung abzuliefern. Aber selbst wenn das Bild jetzt ausgeblichen und eine große Menge Details verschwunden ist, gibt es doch kein Kind, das es gänzlich vergessen hätte. Und kein Kind, das keine Zeichnung anfertigt, anhand derer man das Bild wiedererkennen kann. Die Kinder haben nun gelernt, dass Augen nicht gleich Augen sind. Sie wissen, dass sie die Wahl haben, ob sie wie Pferde mit Scheuklappen durchs Leben gehen oder mit klaren, alles erfassenden und alles bewahrenden Augen. Sie sind selbst verwundert und hingerissen von dieser Entdeckung. Sie fühlen den Reichtum, den sie erworben haben, und jetzt versuchen sie nach Leibeskräften, ihren lebendigen Augenspiegel darin zu üben, alles aufzunehmen und zu behalten, was ihnen auf ihrem Weg begegnet. Man gewöhnt ihnen an, kurz oder lang zu schildern, was sie auf dem Weg in die Schule sehen, was der Tag ihnen Neues geboten hat, was sie draußen im Wald erlebt haben. Das kleine Kind kann es sich leisten, die Aufmerksamkeit auf jedes kleine neue Phänomen zu richten, dem es auf seinem Weg begegnet. Das große Schulkind, das die Bürde von unverdautem und anstrengendem Wissen mit sich herumschleppt, darf sich diesen Luxus nicht hingeben. Er oder sie geht, besonders in gewissen Jahren, sonderbar schlafwandlerisch durchs Leben. Sie sehen ohne zu sehen, hören ohne zu hören, begreifen ohne sich zu erinnern. Ihr ganzes Sinnesleben befindet sich in einer Art von Winterschlaf, der wohl etwas mit der Pubertät zu tun hat, der aber noch nicht mit ihr ausgestanden ist. Wir wissen alle, dass wir im Grunde unseres ganzen übrigen Lebens mit den Erlebnissen und Beobachtungen aus dem frühesten Kindesalter zubringen. Wie oft kommt es vor, dass ein Kind, das bis zu seinem 10. Lebensjahr in einem Haus gewohnt hat und dann in ein anderes umzieht, meint, hiermit sei die Zeit der Erlebnisse vorbei. Die vielen Anforderungen der Schule und die Schwierigkeiten, das erwachende Innenleben mit der äußeren Umgebung zu verbinden, schwächen die Sinne und machen den immer noch nicht voll ausgewachsenen Menschen vor der Zeit arm. Die bewusste Entwicklung der Sinne in der Schule verhindert dies. Doch die Entwicklung der Sinne bringt auch ein anderes Gut mit sich, das ziemlich sicher nicht für jeden Menschen praktische Bedeutung erlangen wird, das man aber trotzdem nicht unterschätzen darf. Ein Mensch, der als Kind systematisch daran gewöhnt worden ist, scharf zu beobachten und sich nicht von Phantasterei blenden zu lassen, wird ein zuverlässiger Zeuge vor Gericht sein. Von wie wenigen kann man das sagen? Wie unendlich wenige Erwachsene sind imstande, einen Eid darauf abzulegen, was sie eine Woche zuvor gehört oder gesehen haben. Sie haben schlicht nicht die richtige Erziehung genossen und sie handeln im guten Glauben, selbst wenn sie die verzerrtesten und unzuverlässigsten Zeugenaussagen tätigen. Es wird so manch ein falscher Eid abgelegt, im guten Glauben, und der Eid sollte doch jeden Menschen heilig sein, ob religiös oder nicht. Man kann also ruhig sagen, dass die Kinder in Louises Schule auch direkt mit Augenmerk darauf erzogen werden, dafür einstehen zu können, was sie sehen und hören. Dass sie dazu erzogen werden, Zeugnis vor Gericht ablegen zu können, ohne Angst, ohne Zögern, ohne das Risiko, eine Meineid zu schwören.